Ich grüße euch, Geschwister, wo immer ihr auch seid, in euren Häusern, Zimmern, wo ihr auch seid. Ich grüße euch im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Danke Gott für diese Tage. Da, wo wir Ostern feiern, wo Christus sozusagen hinging, um für uns zu sterben. Paulus sagt, wir sind nicht erkauft mit Silber oder Gold, sondern mit dem kostbaren Blut Gottes einzigen eingeborenen Sohn. Das sind die Tage jetzt, wo wir das sozusagen feiern, wo Gott zur Erde kam und dass er dann uns durch sein kostbares Blut erkauft. Auch wenn wir jetzt nicht zur Kirche, zu unseren Gemeinden gehen können, aber doch erinnern wir uns daran, dass wir durch dieses kostbare Blut des Lammes erkauft worden sind. Nach der biblischen Geschichte, da war ja gestern Abend der Abend, wo Jesus mit seinen Jüngern zusammen war und sie da zusammen im Garten Gethsemane waren. Und dann kam die Menge, die Soldaten zusammen mit den Jüngern, der Jesus verkauft hat, Judas Iskariot, um ihn dann festzunehmen. Gefangen zu nehmen. Er wurde dann zum Gericht gebracht. Er war die ganze Nacht dort, dann zum Pilatus gebracht und zum Herodes gebracht. Und dann landete er dort am Kreuz. Nach der Geschichte war ungefähr so 9 Uhr morgens die Zeit, wo Jesus gekreuzigt werden sollte oder wurde. Aber erlaubt mir noch ein paar Schritte zurückzugehen, dass ich auf Jesus schaue und dass wir ihn betrachten, bevor er gekreuzigt wurde. Aber doch schon in Zubereitung für die Kreuzigung. Bevor wir das tun, lasst unsere Augen schließen im Gebet. Unser liebender himmlischer Vater, wir danken dir, danke für diese wunderbaren Tage, wo wir uns jetzt erinnern dürfen, dass du uns mit deinem Blut erkauft hast. Und Herr, hilf uns, dass das doch eine Zeit wird in unserem christlichen Wandel, die wir nie vergessen werden. Weil wenn wir das vergessen, dann wird der Teufel uns wie einen Fußball machen und wird nur mit uns herumspielen. So bitten wir dich, Herr, sei doch unter uns. Und wenn wir dein Wort jetzt sozusagen aufschlagen und lesen, dass du uns doch bitte segnest, das bete ich für die ganze Gemeinde. Und auch wenn wir nicht uns hier zusammen versammeln können, ist es doch wunderbar, dass wir hier in dieser Weise vereint sind. So, Herr, wo immer auch der Einzelne ist, begegne doch jeden Einzelnen an seinem Platz. Wir bitten das um deiner Gnade willen. Und wir bitten jetzt um deinen Segen über dein Wort. Amen. Nun, lasst uns jetzt Lukas 22 aufschlagen. Und ich beginne zu lesen bei Vers 37. Lukas 22, Vers 37. Denn ich sage euch, das sind eben Worte, die der Herr Jesus selber gesprochen hat zu seinen Jüngern. Denn ich sage euch, es muss noch das an mir vollendet werden, was geschrieben steht. Er ist unter die Übeltäter gerechnet worden. Denn das, was von mir geschrieben ist, das hat eine Vollendung. Und ich gehe gleich auf Vers 39. Und er ging nach seiner Gewohnheit hinaus an den Ölberg. Es folgten ihm aber auch seine Jünger. Und als er an den Ort kam, sprach er zu ihnen: Betet, auf dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Und er trennte sich von ihnen etwa einen Steinwurf weit und kniete nieder und betete. Und sprach: Vater, willst du, so nimm diesen Kelch von mir, doch nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Es erschien ihm aber ein Engel vom Himmel und stärkte ihn. Und er rang mit dem Tode und betete heftiger. Es wurden aber sein Schweiß wie Blutstropfen, die auf die Erde fielen. Wir lesen jetzt nur so weit. Das ist anrührend, was wir da jetzt lesen. Aber auf der anderen Seite auch sehr traurig. Wenn du ein Kind Gottes bist, errettet beim Herrn, dann kann es nicht sein, dass du das liest und unberührt bleibst. Man fühlt ja den Schmerz, den Jesus erlitten hatte, da, als er kniete und betete. Man sieht auch seinen Kampf, den er durchgeht, wegen uns. das, was ich gelesen habe, war, als Jesus mit seinen Jüngern zusammen war. Jesus hatte seine Jünger, die ihm sehr nahe waren, und die waren eigentlich 12 gewesen. Da, wo Jesus hinging, wo Menschen ihn gebraucht haben, wo er gebetet hat, wo er Menschen geheilt hat, das war die Zahl der Jünger, die immer bei ihm war, die 12. Aber was traurig ist und was mich auch wirklich getroffen hat, war das. Hier war der Herr Jesus mit seinen Jüngern zusammen, aber die waren nicht mehr komplett. Die waren nur noch 11 gewesen. Wegen den Jüngern Judas, der jetzt da nicht mehr mit ihnen war. Was wirklich mein Herz bewegt hat und getroffen hat, war Folgendes. Hier, als Jesus eigentlich alle Unterstützung gebraucht hätte, von all seinen Jüngern, sieht man, dieser eine Jünger ist nicht mehr bei ihm. Dann hatte ich ein Gebet und hat dich gesagt, Herr, da, wo du mich am meisten brauchst, schenke, dass es nicht so ist, dass ich dann plötzlich nicht da bin. Wo du sozusagen unter Druck bist oder im Kampf bist, dass es nicht so, möge es nicht sein, dass ich dann nicht bei dir bin. Und du, Kind Gottes, da wo du bist, bei dir zu Hause, möge es sein, da wo Jesus dich braucht, dass du auch ihm nahe bist, bei ihm bist. Nun, ich habe sogar die Jahre gezählt, nachdem ich Jesus begegnet bin, dann habe ich gesagt, Herr, es ist schon lange, viele Jahre, dass ich dich anbete, dass ich dir nachfolge. Es wäre schrecklich, wenn du mich brauchst, wenn du mich rufst und ich plötzlich nicht mehr bei dir nahe bin. Möge Gott uns helfen, Geschwister. Dass wir wirklich den Herrn, beim Herrn sind, ihm nahe sind, dass wir ihn unterstützen sozusagen in den schwierigen Zeiten. Und das, was mit Judas geschehen ist, mögen wir es nicht leichtfertig nehmen, weil es kann so leicht passieren, dass es auch uns geschehen könnte. Und du, Kind Gottes, auch wenn du schon viele Jahre ein Kind Gottes bist und immer zur Gottesdienst gehst. Du kennst ihn schon jahrelang, aber es kann auch, könnte auch dir geschehen. Aber möge das unser Gebet sein, dass wir sagen, Herr, das, was mit Judas geschehen ist, möge es mir nicht geschehen. Lass uns ein bisschen näher einen näheren Blick auf Judas, auf das Leben Judas richten. Dann dachte ich, wir, die wir den Herrn Jesus begegnet sind, wo Jesus unsere Sünden vergeben hat, und so in derselben Weise, Judas war ja einer von denen, die den Herrn Jesus begegnete und ihm sozusagen die Sünden vergeben waren. Es hätte sein können, dass Judas einen größeren Schritt gemacht hat als du. Weil Judas hat alles gelassen. Er hat alles verleugnet und ist dem Herrn Jesus nachgefolgt. Und Judas konnte das erleben, das Wunderbare mit Jesus zu sein. Er fühlte diese Wärme, mit dem Herrn zu sein. Und er ging mit Jesus, er konnte Zeugnis davon ablegen, als Jesus Lazarus vom Tode auferweckt hat. Judas sah, wie die Menschen geheilt wurden und die Blinden sehen konnten. Er hatte das Vorrecht, Jesus nahe zu sein und all die Wunder mitzuerleben, die Jesus tat. Ich kann mich an ein Lied erinnern, was wir immer singen. Oh, das Wunder, unseren Herrn, den Heiland, zu kennen. Seine Liebe, die für immer steht. Die Liebe, die war gestern und heute und für immer und ewig sein wird. Judas hatte dieses Vorrecht, den Herrn zu kennen und nahe bei ihm zu sein. Judas war immer nahe mit Jesus, mit den anderen Jüngern. Warum rede ich so? Es ist, wie ich am Anfang schon gesagt habe, du Kind Gottes, das könnte auch dir geschehen, mit dir geschehen. Als Jesus die Bergpredigt gehalten hat, war Judas da. Gesegnet sind die, die reines Herzens sind. Sie werden Gott schauen. Und ich habe das Vertrauen, dass Judas auch diese Worte gehört hat. Und sein Herz war warm. Er wärmt dadurch, weil er hatte das ja auch erlebt. Er hatte gehört, wie Jesus gesagt hat, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nie in der Finsternis gehen. Judas, wie kann das sein, nachdem du diese Worte gehört hast, wie kann es sein, dass in diesen letzten Momente bevor der Kreuzigung, dass du nicht beim Herrn Jesus warst? Die anderen Jünger erlebten das, haben da erlebt, wie der Herr Jesus für sie gebetet hat und der Engel vom Himmel herabgekommen war, ihm zu stärken. Judas war nicht dabei. Vielleicht du hast schon Zeugnis oder kannst Zeugnis ablegen von dem, wie andere Menschen den Herrn erleben und ihn annehmen, aber du bist selber nicht dabei. Und ich sage, Judas, wie kann es sein, nachdem du so viel mit dem Herrn Jesus erlebt hast, dass du jetzt nicht hier mit dem Herrn Jesus zusammen bist? Wenn wir die Bibel lesen, dann heißt es, dass der Teufel in das Herz von Judas gekommen ist. Und da, ja, da ist der Teufel in Judas Herz gefahren. Und dass Judas so weit ging, um den Sohn Gottes, der ohne Sünde war, zu verraten. Die Bibel sagt, wir dürfen den Teufel nicht in unser Herz hineinlassen. Aber wenn der Teufel in unser Herz hineinkommt, er verändert alles. Er nimmt das, was gut ist, und sagt, es ist schlecht. Und er nimmt das, was schlecht ist, und sagt, das ist gut. Er nimmt die Wahrheit und sagt, es ist eine Lüge. Und er nimmt die Lüge und macht sie zur Wahrheit. Und Judas hat den Teufel es erlaubt, in sein Herz zu kommen. Er tat das, was er sich vorher nie hätte träumen lassen, dass er das einmal tun würde. Und den Rat, den ich euch allen auch zu Hause da geben kann, ist folgender. Geschwister, erlaube es nie, dass der Teufel einen Platz in dein Herzen hat. Wenn da etwas ist, wo du merkst, dass der Teufel sozusagen dich lockt oder dich fangen will, lauf weg, gib ihm keinen Raum. Weil wenn du ihm auch nur einen kleinen Platz gibst in dein Herzen, dann wird er dich von dem Frieden berauben, den du hast, und du wirst keine Freude mehr haben. Als dann der Teufel in das Herz von Judas kam, zu dem hohen Priestern kam, sagte ich, kann ihn euch verraten. Wie? Warum? Weil der Teufel in sein Herz gekommen war. Er hat seinen Herrn Jesus, den Sohn Gottes, verraten, der ohne Sünde war. Und die haben Jesus gefangen genommen und haben ihn gekreuzigt. Warum? Wegen diesen Judas, der den Teufel in sein Herz hineingelassen hat und seinen Herrn verraten hat. Der Herr Jesus wurde gekreuzigt dort am und ist am Kreuz gehangen. Als Jesus da am Kreuz hang, hat er ausgerufen: Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Jesus hat um Vergebung gebeten für alle die, die ihn jetzt so geplagt haben und die Leute, die ihn gekreuzigt haben. Er hat für sie auch um Vergebung gebeten. Und er sagte: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Wer könnte je so etwas tun, wie der Herr Jesus es tat? Die Leute, die ihn geplagt haben, die ihn geschlagen haben, die ans Kreuz genagelt haben, dass er sagen konnte: Jetzt, Vater, vergib ihnen. Das ist, warum wir dieses Lied singen können, wo wir sagen: Da ist niemand so, wie der Herr Jesus ist. Da ist niemand, der aus sich heraus das tun könnte, menschlich gesprochen. Und ich glaube in meinem Herzen, dass er um Vergebung ausgerufen hat in sein Herzen, sogar für Judas. Dass er doch noch auch diese Vergebung erlangen könnte, um die er für die anderen gebeten hatte. Aber ich weiß nicht, ob das, was Jesus hier bei seinem Vater erbittet hatte, ob Judas das je noch empfangen hat. Weil da ist dies, jemand kann vielleicht um Vergebung bitten für jemand anders sozusagen, aber du selber willst das gar nicht. Jemand bittet für dich, aber du nimmst es nicht an. Aber während diese Person um Vergebung bittet, sollst du zusammen mit ihm beten und sagen, oder es danach suchen, dass du es bekommst, dass du es von ganzem Herzen suchst. Das, was mit Judas geschehen ist, ich möchte es nochmal wiederholen, ihr da zu Hause, es könnte auch dir passieren. Hier im Vers 37, wo wir gelesen haben, Jesus sagt: Es muss noch das an mir vollendet werden, was geschrieben steht. Er ist unter die Übeltäter gerechnet worden. Was ist ein Übeltäter? Das ist einer, der den Herrn nicht kennt, und er ist der, der einfach alles Böse tut, alles Übel tut. Ein Dieb, ein Krimineller, ein Lügner, eine Person, die einfach nur sein Leben in der Bosheit dahin lebt. Aber Jesus sagt: Ich muss diesen Tod sterben, den Tod eines Übeltäters, als er einen Tod sterben musste, der nicht ehrenhaft war. Der Tod am Kreuz war nicht für die, die aufrichtig waren. Damals Menschen, die eben kriminell waren, die wurden so bestraft. Und Jesus sagt, das ist der Tod, die Art Tod, ich hindurchzugehen habe. Jesus kam zu dieser Erde, um das Werk Gottes zu tun, den Willen Gottes zu tun. Jesus hat nicht Sachen aus seinem eigenen Willen herausgetan. Er tat den Willen Gottes zu jeder Zeit. Und das ist, warum er sagt, ich muss das tun, ich muss diesen Tod eines Übeltäters sterben. Ihr werdet euch erinnern, dass der Herr Jesus ja auch gesagt hat, ich muss wirken, solange es noch Tage ist. Wenn du die Bibel liest, da ist nichts, was der Herr Jesus getan hat, weil er es tun wollte. Nein, er tat es, weil er es zu tun hatte. Und hier ist Jesus. Das war, was er tun musste. Er musste sterben. Aber wenn er nicht gestorben wäre, du und ich, wir würden nicht errettet sein. Wir sind errettet wegen dem Tod des Herrn Jesus. Das Blut Jesu musste vergossen werden, sodass wir durch das Blut errettet werden. Wenn Jesus nicht gestorben wäre, du und ich, wir würden nicht errettet sein. Vielleicht kennt ihr die Stelle in Offenbarung 7, Vers 9. Da steht, die große Menge, die vor den Richter Stuhl stand und weiß mit weißen Kleidern angetan waren, die Gott gepriesen haben, Tag und Nacht. Als Johannes diese Vision sah, hat er gefragt, wer sind diese? Das heißt, es sind die, die aus der großen Trübsal gekommen sind und haben ihre Kleider gewaschen und haben ihre Kleider hell gemacht im Blut des Lammes. Die waren in der Lage, vor dem Thron zu stehen, Gott zu preisen, Tag und Nacht. Weil sie eifrig war, damit beschäftigt waren, ihre Kleider zu waschen. Wenn Jesus nicht gestorben wäre, wie hätten diese Leute vor dem Thron Gottes stehen können und das Lamm Gottes, um das Lamm Gottes zu preisen. Jesus musste sterben, sodass ihre Kleider weißer Schnee gewaschen waren und sie konnten Gott preisen Tag und Nacht. Und nachdem Jesus zu seinen Jüngern gesprochen hatte, wo er ihnen das klar gemacht hat, dass er als Übeltäter sterben musste, dass er unter den Übeltätern gezählt werden musste, dann heißt es, dann ging er, hinweg von da, und wie es seine Gewohnheit war, ging er zum Garten Gethsemane. Hier im Garten Gethsemane, das war der Platz, wo er hinging, zu beten, um eins zu sein mit seinem Gott. Es war nicht, weil er jetzt sterben musste, dass er nicht zu diesem Garten gegangen wäre. Nein, er ging dahin mit seinen Jüngern, um dort zu beten. Als er dann zu diesem Platz ging, war sein Herz geplagt. Das, was uns die Bibel sagt. Die Bibel sagt, er hat ausgerufen, gebetet, Herr, lass diesen Kelch von mir gehen. Ich kann mich erinnern, einmal hat Pfarrer Erlustegen uns diese Sache auch besonders erklärt. Jesus war nicht geplagt wegen dem, dass er jetzt sterben musste. Aber was ihm geplagt hatte, war, dass er eben jetzt diesen Kelch sozusagen trinken musste, der voller Sünde, unserer Sünde war, mit meinem Ungehorsam gefüllt war. Dieser Kelch, der mit meiner Lüge gefüllt war, dieser Kelch, der mit deinem unmoralischen Leben gefüllt war, das war, was den Herrn Jesus geplagt hatte. Dass er jetzt sterben soll, diese Sünde zu tragen, mit die Sünde tragend, von der er nichts wusste. Darum, Jesus war geplagt. Und die Bibel sagt uns, der Herr Jesus kniete sich und rang in Gebet und hat Tropfen wie Blut geschwitzt. Nun jetzt, wo ich zum Ende komme, möchte ich noch euch Folgendes sagen, Kinder Gottes. All diese Mühe, mühsam durch diese Not, die hindurchgehen musste, der Herr Jesus, das tat er im Hinblick auf meine Seele. Dieses Schweiß, der wie Blutstropfen wurde, war wegen ihm das, was er auf sich genommen hat, sozusagen meine Seele aus der Hölle herauszuholen. Ohne diesen Kampf, die der Jesus durchzugehen hatte, wäre ich nicht aus der Hölle herausgeholt worden. Möge Gott uns segnen in dieser Osterzeit. Und dass er uns hilft, auch in den folgenden Gottesdienst, dass er uns hilft und für unsere Seelenheil. Lass uns beten. Unser himmlischer Vater, wir danken dir für deine Gnade und für deine Liebe. Wir danken dir, dass du dieses wunderbare Werk dort auf Golgatha vollbracht hast. Du hattest doch nach unseren Seelen verlangen. Du wolltest nicht, dass einer von uns verloren ginge. Hilf uns, Herr, so wie du dieses große Werk getan hast, möge unser Leben dir noch viel Freude bringen. Amen.